Ja, schön, dass ihr heute hier seid. Auch noch von mir einmal einen schönen guten Morgen. Der Simon winkt mir zu. Das ist lieb von dir, Simon. Baut mich auf. Möchte heute Morgen meine Predigt mit einer Frage beginnen, mit einer Frage einsteigen. Und zwar würde ich euch fragen, wirklich, ist keine taktische Frage, dass ich eine bestimmte Antwort brauche, sondern was mich wirklich interessiert, wer von euch kann sagen, dass er ein Vorbild in seinem Leben hat. Und jetzt stelle ich die Frage mal, ja, ich will nicht sagen unbiblisch, aber nebenbiblisch, weil ich klammere jetzt mal die Bibel und Personen der Bibel aus. Selbst Gott möchte ich an dieser Frage mal ausklammern, sondern wer hat Menschen, die noch leben oder die er gekannt hat und vielleicht schon verstorben sind, wer kann sagen, dass er solche Menschen als Vorbilder in seinem Leben hat? Ja, es sind einige, aber auch nicht alle. Ja, es ist interessant, weil ich meine, ich stelle die Frage nicht einfach so, das werdet ihr euch schon denken, denn es wird heute Morgen auch um Vorbilder gehen. Aber auch ich selbst habe mir genau diese Frage gestellt, ob ich Vorbilder habe, ob ich Vorbilder gekannt habe in meinem Leben, habe mir die Frage gestellt, warum oder auch warum nicht. Und es war sehr interessant, diese Frage zu stellen. Ich denke, die ersten Vorbilder, die ein Mensch in seinem Leben haben kann und die dann auch wahrscheinlich die prägendsten in seinem Leben sind, sind seine Eltern, sind Vater und Mutter. Immer wieder hört man ja in unserer Gesellschaft, in den Medien, und das ist tatsächlich kein nur christliches oder kirchliches Thema, dass wir uns als Gesellschaft immer mehr zu einer vaterlosen Gesellschaft entwickeln. Eine Folge dieser Tatsache ist dann, dass einigen, vielleicht sogar vielen von uns, ja, dieses Vorbild dann in unserem Leben, im Leben des Betreffenden verwehrt bleibt. Immer wieder muss ich sagen, geht es mir persönlich so, dass wenn ich Berichte von Menschen höre, wenn ich Biografien lese, dass es mir dann förmlich ins Auge springt, wenn diese Menschen dann von dem Segen erzählen, die das Vorbild ihrer Eltern, das Vorbild der Mutter oder des Vaters auf ihr Leben gehabt hat und wie es sie in ihrem Leben wirklich bereichert und geprägt hat. Vorbilder, denke ich, sind wertvoll, sind unglaublich wertvoll. Ihr Wert liegt aber in erster Linie nicht, und das traue ich mir jetzt einfach mal so zu sagen, zu behaupten, der Wert eines Vorbilds liegt in erster Linie nicht darin, dass das Leben des Vorbildes in besonderer Perfektion und Herrlichkeit gelebt wurde. Solche perfekten und vollkommenen Menschen, perfekt und vollkommen, so wie sie uns erscheinen, werden bewundert. Aber Bewunderung ist etwas, das oft keinen direkten oder einen bleibenden Einfluss und Eindruck auf unser Leben macht. Vor einigen Jahren, da machten wir Urlaub in Regensburg, hinten in Niederbayern. Und wir hatten dann auch die Möglichkeit, was nicht weit von uns weg war, die Walhalla zu besuchen. Ich weiß nicht, ob jemand die Walhalla kennt oder ob jemand damit was anfangen kann. Das ist ein Landesmuseum des Freistaats Bayern. Und das ist ein wirklich imposantes Gebäude an einem Steilhang gelegen mit Blick auf die Donau. Und von da hat man einen Blick unglaublich, wie viel Kilometer weit ins Land hinein. Und dieses Museum ist gebaut im Stil eines griechischen Tempels. Ne, in Form der Akropolis, mit Säulen, mit einem wirklich so imposanten Gebäude, dass man da schon ein Gefühl von Ehrfurcht für bekommt. In diesem Gebäude ist ein Museum mit knapp 200 Büsten, Plastiken, Gedenktafeln, die Menschen ehren, die bedeutsame Menschen der deutschen Geschichte ehren. Und ich habe tatsächlich Geld in die Hand genommen, um mich kulturell weiterzubilden. Ich bin dann in dieses Museum rein und habe eine Runde gemacht. Und es ist wirklich beeindruckend und bewundernswert, welche Menschen dort hängen und was sie alles in ihrem Leben für sich selbst, aber auch für die Nation getan haben. Ich habe diese Menschen ja wirklich zum Teil bewundert, aber als ich aus dem Museum rauskam, endete im Grunde genommen der Eindruck dieser Menschen wieder. Sie waren zwar bewundernswert und vorbildlich in dem, was sie getan haben, aber doch von meinem Leben einfach zu weit weg. Und so denke ich bis heute, dass der Wert eines vorbildlichen Menschen darin liegt, inwieweit der oder diejenige in der Lage ist, mir sein Leben oder ihr Leben zugänglich zu machen. Inwieweit mir als Kind oder als Mensch die Tür geöffnet wird, dieses Leben anzuschauen, es anzufassen, vielleicht sogar an die Hand genommen zu werden. Wo meinen Augen, meiner Seele erlaubt wird, Einblick zu nehmen und mich in gewisser Weise, in einer inneren Weise mit diesem Menschen zu verbinden. Und mir deswegen ein Mensch zum Vorbild wird, nicht weil er unbedingt perfekt ist, sondern weil er in einer Art und Weise die Normalität seines Lebens lebt, die ich erstrebenswert finde. Erstrebenswert deswegen, weil ich das, was ich dann sehe und spüre und wahrnehme, mich ermutigt, mich aufrichtet und mich herausfordert. Und darum glaube ich und weiß ich, dass Vorbilder wertvoll sind. Und glücklich ist der zu schätzen, der gute Vorbilder hat. Ich möchte heute Morgen über einen Bibeltext sprechen, in dem es auch um solche guten Vorbilder geht. Wir finden den Text heute Morgen im Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Im Jahre 1985, in der letzten Maiwoche, das weiß ich noch, ich meine sogar, es wäre der 30. oder 29. gewesen, das war der Tag, an dem ich im Alter von, ja, glaube ich, 15, 16 Jahren mein Leben Jesus übergeben habe. Und in diesem Augenblick, beziehungsweise als Folge dieser Entscheidung, hat sich mein Leben grundlegend verändert. Nicht in dem Augenblick dieses Abends vielleicht, aber schon einige Wochen später merkte ich, wie sich Dinge in meinem Leben veränderten, wie sich Dinge verändert haben. Die immer wiederkehrende Unruhe, das Gefühl der Friedlosigkeit, des Unbefriedigtseins, dieses Gefühl der Leere, das immer wieder kam, ich merkte es in den darauffolgenden Wochen, es kam nicht wieder. Es hatte sich wirklich verabschiedet. Und ich merkte, je länger ich Christ war, umso mehr, dass ich auf eine Art und Weise zur Ruhe gekommen war, wie ich sie bis dahin nicht kannte und die neu für mich war. Mein Leben, aber das konnte ich erst später so in Worte fassen, und das begriff ich auch später umso besser, wurde auf ein neues Fundament gestellt. Und dieses neue Fundament war Gott und war das Leben, was er mir geschenkt hat. Und auf diesem Fundament lebe ich bis heute. Und dieses Fundament, das hat sich so in meinem Leben, kann ich so bezeugen, als sicher, als stark und als unerschütterlich erwiesen. Und von daher ist dieser Jesus, den ich damals einladen durfte in mein Leben, das Wertvollste geworden, was ich in meinem Leben bis heute habe. Auf diesem Fundament, was nun neu war, auf diesem Fundament habe ich damals angefangen, mein Leben zu bauen. Und ich baue daran bis heute. Alles, was ich auf diesem Fundament baue, ist im Gegensatz zu dem Fundament aber zum Teil recht großen Schwankungen unterlegen. Manches baute sich in rasender Geschwindigkeit, aber manchmal ruhte der Bau auch für einige Monate. Manches hohe Gebäude, was gebaut wurde, ist dann auch wieder eingestürzt. Und andere Steine liegen heute noch genauso wie damals, als ich sie vor Jahren gelegt habe. Manchmal habe ich unter idealen Bedingungen gebaut. Ein anderes Mal sozusagen ist mir Wind, Eis und Schnee um die Ohren gepfiffen. Und nicht selten kommt man im Laufe der Jahre in diesem speziellen Baugeschäft, im Baugeschäft des Lebens, in Situationen und an Punkte, wo man wirklich erschöpft wird, wo man müde wird, wo einem die Kraft verlässt. Jedem, der schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß das. Ich bin froh und dankbar, dass ich das nicht tun musste, weil ich allein schon mit der Renovierung unseres Altbaus schon an die Grenzen kam. Manchmal bekommt man im Laufe der Jahre dieses Baus des Lebens durch Rückschläge, durch Angst, ja, das Gefühl, nicht mehr weiterbauen zu können. Wo einem der Zweifel, ob man überhaupt zum Ziel kommt, die Kraft raubt. Und genau an diesem Punkt setzt der Text heute Morgen an. Denn alles, was diese drei Verse und alles, was davor geschrieben ist, ist geschrieben, wie es hier heißt in Vers 3, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Gott möchte uns durch diese Verse auch heute Morgen speziell Mut machen. Er möchte dir Mut machen. Und er möchte dir sagen, du bist nicht allein. Denn ich habe dir Menschen an die Seite gestellt, Menschen, die vielleicht, wie Harry heute Morgen sagte, Menschen, die auch auf der Suche waren, so wie wir einst auf der Suche waren, aber die die Wahrheit gefunden haben, die die Wahrheit aber allerdings nicht auch nicht zum Stillstand gebracht haben. Denn diese Wahrheit ist nicht ein einmal eingenommener Standpunkt, denn die Wahrheit ist eine Person, diese Wahrheit ist Jesus. Und so sind diese Menschen, die wir auch heute Morgen ansehen werden, Menschen, die zwar die Wahrheit gefunden haben und dennoch Menschen sind, die in Bewegung sind, nämlich auf dem Weg, dieser Wahrheit zu folgen, diesem Jesus zu folgen. Und Gott möchte uns heute Morgen sagen, ich habe dir Vorbilder, ich habe dir Menschen an die Seite gestellt, die dir Mut machen sollen, auf dem Weg, dein Leben auf diesem Fundament zu bauen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wir sind, wie Gott es hier ausdrückt, von einer großen Wolke von Zeugen umgeben. Wolken, so wissen wir, ist kein Geheimnis, stehen am Himmel. Manche dieser Wolken sind wunderschön anzuschauen, strahlend weiße Wolken auf einem leuchtend blauen Hintergrund. Andere Wolken dagegen sind eher dunkel, groß, zerrissen und überhaupt nicht schön anzuschauen. Wir schauen auf eine große Wolke von Zeugen. Unzählige Männer und Frauen vor uns, vor dir, haben auf demselben Fundament, auf dem du dein Lebenshaus am Bauen bist, ebenso ihr Leben gebaut, haben unter unterschiedlichsten Bedingungen gebaut. Die einen sind wunderschön anzuschauen. Ihr Bau schien zu gelingen und ihr Leben steht in aller Pracht da. Andere dagegen sind wie so zerrissene Wolken. Das, was wir an ihnen wahrnehmen, scheint eher entmutigend zu sein, scheint eher nach Versagen auszusehen, scheint eher nach Ruine auszusehen. Aber in Gottes Augen war so vieles so wertvoll, dass er uns eine Auswahl dieser Menschen als Zeugen und Vorbilder vor Augen stellt. Nämlich in dem Kapitel 11 vor unserem Predigttext widmet Gott ein ganzes Kapitel und aus der Menge all der Menschen der Bibel wählt Gott so circa 25 Männer und Frauen aus und stellt sie uns beispielhaft vor Augen. Und macht sie uns zu Zeugen, wie es hier heißt, und zu Vorbildern, zu Mutmachern im Glauben. Natürlich wäre es zu viel, jetzt dieses ganze Kapitel 11 vorzulesen, aber ich möchte uns, um uns ein bisschen hineinzunehmen in diese Atmosphäre, in dieses Gefühl, in diese Sphäre, in der Gott diese Verse schreibt, und ich möchte uns auszugsweise etwas vorlesen, um uns damit hineinzunehmen. In diese Vorbilder des Glaubens. Dieses Kapitel 11, Vers 1 beginnt, indem uns der Autor die Frage stellt, ja, was ist denn überhaupt Glaube? Was hat diese Menschen denn ausgezeichnet in dem, was sie glauben? Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Und nun, nachdem er diese Wahrheit so deutlich auf den Sockel gestellt hat, um was es geht, nämlich um eine Verwirklichung von Wahrheiten und von Tatsachen, die man mit diesen Augen und mit diesen Ohren normalerweise nicht sehen kann und die doch Tatsache und Wahrheit sind. Nachdem er deutlich gemacht hat, dass das Glaube ist, macht er nun an vielen Menschen deutlich, wie sich diese Tatsache des Glaubens, des Vertrauens in ihrem Leben deutlich gemacht hat. Aufgrund des Glaubens, und ich hüpfe nur über all diese Dinge, die dann noch viel tiefer erklärt und ausgebreitet werden. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes und verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land. Aufgrund des Glaubens zogen die Israeliten durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Aufgrund des Glaubens blieb die Hure Rahab vor dem Untergang Jerichos bewahrt. Und dann fährt er weiter fort. Und was sollte ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephtha, von David, von Samuel und den Propheten. Und wir merken, wie viel er zur Auswahl hat an Menschen, die das in ihrem Leben so ausgelebt und deutlich gemacht haben, was Vertrauen heißt, was Glaube bedeutet. Denn diese, so sagt er, haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft und so weiter und so weiter. Ich möchte aus all dieser Sammlung von Menschen vielleicht zwei herausgreifen und einen ganz kurzen Spot auf sie werfen und sie uns ein bisschen näher bringen. Warum sie das geworden sind, was sie sein sollen, nämlich zu Vorbildern, zu Zeugen und zu Mutmachern für uns, die wir heute Morgen hier in Völklingen sitzen. Da heißt es in Vers 24, Kapitel 11, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharaos gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Mose, ein Mann, wird man sagen, dem alle Türen dieser Welt offen gestanden haben. Ein Mann von Welt, schlau, schön, erfolgreich. Ihm stellte sich nie die Frage, ob der Bau seines Lebens auf dem Fundament, was auch in seinem Leben gelegt war, gelingen würde. Diese Frage stellte sich ihm nie. Bei ihm stellte sich höchstens die Frage, wie herrlich und wie wunderschön dieses Haus werden würde. Aber, wie wir gelesen haben, Mose entschied sich anders. Er entschied sich gegen diese Welt, innerlich allemal und in seinem Fall auch äußerlich. Er entschied sich für Gott. Er gehörte zu den Menschen in dieser Aufzählung von Glaubensmännern und Frauen, von denen gesagt wird, in Kapitel 11, 13 und 16, ganz offen sagten sie, diese Menschen, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Als dieses Vorbild, als das uns unter anderem jetzt auch Mose vor Augen geführt wird, in dieser Aufzählung, als dieses Vorbild fragt uns Mose, fragt dich Mose heute Morgen, wo ist dein Besseres? Er selbst suchte das Bessere. Unglaublich, nachdem ihm ja alle Schätze der damaligen Weltmacht offen standen, die Schätze Ägyptens, suchte er nach dem Besseren. Und er fragt uns heute Morgen, dich, was ist dein Besseres? Wo ist deine Heimat? Was ist dein Ziel? Steht deine Entscheidung noch, die du mal getroffen hast, dass Jesus, wie es in unserem Predigttext heute Morgen Kapitel 12 hieß, der Anfänger und Vollender auch deines Glaubens sein sollte? Dass Jesus Inhalt und Erfüllung deines Lebens sein sollte? Als dieses Vorbild wird uns Mose an die Seite gestellt. Und wir dürfen ihn anschauen als jemand, der mit uns an unserer Seite denselben Weg des Glaubens gegangen ist und der diese klare Entscheidung getroffen hat. Was für ein Vorbild. Eine zweite Person, die ich kurz betrachten möchte, in Kapitel 11, Vers 11. Aufgrund des Glaubens erhielt selbst Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie unfruchtbar war und schon ein Alter erreicht hatte, in dem sie nicht mehr schwanger werden konnte. Sie war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Sarah, die Frau Abrahams, über ihrem Leben stand eine Verheißung Gottes. Und solange die äußeren Umstände ihres Lebens die Erfüllung dieser Verheißung auch möglich machte, solange vertraute sie Gott unumschränkt. Aber irgendwann war dieser Punkt überschritten. Der Zug war abgefahren, und zwar ohne sie. Ihr Vertrauen in die Treue Gottes blieb in dieser Situation auch nicht unbeschadet. Manchmal konnte sie nur noch resigniert und ja fast sarkastisch lachen über diese Verheißung, die über ihrem Leben stand. Ich sollte Mutter werden. Lachhaft. Manchmal oder einmal nahm sie ihr Glück in die eigene Hand und versuchte Gott ein bisschen nachzuhelfen. Eine Frau, ein Mensch, ein Kind Gottes, vor circa 3.500 bis 4.000 Jahren gelebt, aber doch so anders wie wir heute. Ich glaube, ich kann mich sehr in ihr wiederfinden, in ihr als Vorbild, in ihr als Mensch, dass sie mir zum Vorbild wird. Gott erfüllt seine Verheißungen an Sarah, wie er es versprochen hatte. Und diese Frau gehört zu den Menschen in dieser Aufzählung, über die Gott selbst sagt: Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn im Herzen dieser Frau sehen wir trotz aller Kämpfe diese eine Entscheidung, die zum Fundament ihres Lebens gehörte. Sie war überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Alles, was diese Menschen in Kapitel 11 taten, taten sie, wie es der Schreiber immer wieder so betont, im Glauben, im Vertrauen. Vers 13 heißt es da so: All diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Sie haben, um es vielleicht in den Worten von Kapitel 12 auszudrücken, bis zu ihrem Tod auf Gott geschaut. Bis zu ihrem Tod auf Jesus geschaut. So wie wir in unserem Text heute Morgen, Kapitel 12, Vers 2, aufgefordert werden. Darum schaue auf Jesus. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Wie gut, sage ich nochmal, wie gut ist es, jemanden im Leben zu haben, der genauso am Leben baut wie man selbst, der aber schon ein paar Schritte weiter ist wie wir oder sogar seinen Bau schon vollendet hat, der einem zeigen kann, wie es geht, der einem zeigen kann, wie es hält, der einen aufrichtet, der einen ermutigt, der einen stärkt, der einem immer wieder das Ziel vor Augen malt. Und aus diesem Grund hat uns Gott diese Menschen an die Seite gestellt. Menschen, in unserem Fall heute Morgen der Bibel, aber auch Menschen unserer Gegenwart. Manchmal Menschen, die links und rechts vor uns sitzen und an denen wir das sehen können, was es heißt, Jesus zu vertrauen in den Widrigkeiten und Normalitäten unseres Lebens. Und das größte Vorbild, so heißt es dann auch in unseren Versen, ist Jesus selbst. Schaut auf Jesus, heißt es da immer wieder. Indem wir hinschauen auf Jesus, achte auf Jesus. Das ist das, was Gott uns heute Morgen auch ganz besonders sagen soll. Neben dem, dass wir uns ermutigen lassen dürfen durch das Vorbild dieser Menschen, heißt es: Achtet auf Jesus. Schau auf Jesus, denn das ist das Geheimnis dieser Menschen des Alten Testaments. Das ist die Quelle ihrer Kraft gewesen, weil sie immer wieder auf das geschaut haben, was vor ihnen lag, nämlich auf den lebendigen Gott. Blicke auf Jesus. Vielleicht gehst du seit Jahren in den Gottesdienst, hast sogar schon vielleicht ein paar Mal die Evangelien gelesen und du weißt eigentlich alles über Jesus, denkst du. Was bedeutet es nun, auf Jesus zu blicken? Was ist es, wenn nicht mehr als eine fromme Phrase, auf Jesus zu schauen? Von manchen Menschen wird gesagt, dass sie vom Leben gezeichnet sind. Oft meint man damit, dass sie vom Leben zerstört, vom Leben zermürbt wurden oder aber, dass sie hart geworden sind. Und das kann leicht passieren, auch Kindern Gottes, wenn sie ihren Blick immer wieder nur auf die Baustelle ihres Lebens richten. Und wenn das, was sie dann sehen, sie enttäuscht, frustriert, weil das Baumaterial, mit dem sie arbeiten, sie kraftlos werden lässt, weil sie denken, damit, mit dem, was ich sehe in meinem Leben, kriege ich nie ein vernünftiges Gebäude hin. Oder weil ihnen die Widrigkeiten des Lebens um die Ohren pfeifen. Und manchmal stehen auch wir in der Gefahr, hart zu werden, wenn wir nicht hinschauen auf Jesus. So wie der eine Knecht im Gleichnis der Talente, der vergebenen Talente, als dieser letzte Knecht dann zu seinem Herrn zurückkehrt und er sozusagen seinem Herrn mal sagt, wie er ihn kennengelernt hat. Da sagt er, Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Ein Diener, von dem ich immer dachte, dass er weit weg aus meinem Leben wäre. Aber mache ich nicht auch des Öfteren genau die Erfahrung, wenn mein Blick auf mir selbst ruht, wenn ich auf mich selbst schaue, wenn ich das sehe, zu was ich fähig bin, dass ich enttäuscht, frustriert bin über meinen Herrn, weil ich ihm in die Schuhe schiebe, was ich an meinem Leben wahrnehme. Und das ist das, was Jesus uns hier sagt, wozu er uns auffordert. Blicke auf mich, schaue zu mir. Denn nur wenn du zu mir schaust, wenn du mich anschaust, dann weißt du, wer ich bin. Halte Blickkontakt. Nur in der Beziehung zu mir ist die Kraft, die dich zum Ziel bringt. Ich bin derjenige, der Garant ist, dass du mit deinem Bau ans Ziel kommst. Und in diesem Sinne hat Gott uns Vorbilder in unser Leben hineingestellt. Menschen der Bibel, Menschen unserer Gegenwart und letztendlich als größtes und schönstes Beispiel und Vorbild unseren Herrn selbst. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Amen.